Herzlich willkommen. Ja, heute geht es um nichts Geringeres als um die Zukunft der Menschheit. Unser Planet nämlich ist krank. Die Temperatur steigt und die Umweltzerstörung nimmt ihren Lauf. Mein heutiger Gast fordert darum eine radikale Kehrtwende, und zwar sofort. Gray Maxton ist Ökonom und war bis vor kurzem Generalsekretär des Club of Rome, der sich seit 50 Jahren um die Zukunft der Menschheit sorgt. Herzlich willkommen, Herr Maxton.
Vielen Dank.
Ja, wenn wir so weitermachen, dann wird die Erde bald 2 Grad wärmer sein als vor der Industrialisierung. Und dann, sagen Sie, haben wir ein echtes Problem. Inwiefern hängt denn das Überleben der Menschheit von 2 Grad Celsius ab?
Ja, I will speak to you.
Ich werde auf Englisch antworten.
We're probably about 15 years.
Wahrscheinlich sind wir noch 15 Jahre von dieser 2-Grad-Grenze entfernt. Dann wird die Menge an Treibhausgasen in der Erdatmosphäre eine Erwärmung um 2 Grad unabwendbar machen. Eine exakte Zeitangabe ist nicht möglich wegen Verzögerungen im atmosphärischen System. Es braucht lange, um darauf zu reagieren. Aber es sind ungefähr 15 Jahre. Wenn wir dumm genug sind, es so weit kommen zu lassen, wird eine Kettenreaktion ausgelöst. Das arktische Eis schmilzt schneller. Und das Schmelzwasser absorbiert mehr Sonnenwärme. Während Eis Hitze reflektiert, wird diese vom Wasser absorbiert. Dadurch wird der Prozess beschleunigt. Der Permafrost in Sibirien und Kanada wird rascher schmelzen und das darunter eingeschlossene CO2 und Methan freisetzen. Ein Großteil der Regenwälder wird absterben, wodurch noch mehr CO2 in die Atmosphäre gelangen wird. Durch diese Kettenreaktionen wird die Erde um 3, 4 und 5 Grad wärmer. Das wird Jahrhunderte dauern, aber unseren Planeten in eine Zeit zurückkatapultieren, in der kaum noch Leben möglich sein wird.
Deswegen hat man 2015 in Paris sich auch auf ein ambitioniertes Ziel geeinigt, nämlich auf diese 1,5 Grad. Und gerade letzte Woche ist ein Sonderbericht erschienen des Weltklimarats, der zeigt, welche Folgen das hätte. Und wir schauen uns dazu kurz einen Beitrag aus der Tagesschau an.
Die Konsequenzen der Erderwärmung. Sie sind bereits sichtbar. Extreme Wettersituationen mit langen Hitzeperioden und extremer Trockenheit sind nur ein Beispiel dafür. In ihrem Sonderbericht zeigen die Klimaforscher auf, welche Szenarien bei einer Erwärmung um 1,5 bzw. 2 Grad eintreten könnten. Fazit: Ein 0,5 Grad Unterschied mache sehr wohl etwas aus.
Das heißt zum Beispiel konkret, dass wir weniger Starkniederschlagsereignisse haben, dass wir weniger Überschwemmungen haben. Das heißt auch, dass in gewissen Bereichen die Dürrenperioden weniger häufig und auch weniger intensiv ausfallen. Um nur ein Beispiel zu nennen, es bedeutet aber auch, dass beispielsweise gewisse Ökosysteme wie Korallenriffe eben vielleicht teilweise gerettet werden könnten, die sonst dem Untergang geweiht sind, wenn die globale Erwärmung bis 2 Grad ansteigt.
Um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, brauche es aber die notwendigen Anstrengungen. Man müsse eine schnelle Trendwende einleiten.
Das heißt, wir müssen gezielt auf eine Null-Emissionssituation zusteuern, also netto null. Und der Bericht sagt klar, eine Obergrenze von 1,5 Grad ist immer noch einhaltbar, wenn wir bis Mitte Jahrhundert, rund 2050, auf netto null kommen.
Der neueste Sonderbericht des IPCC ist auch Grundlage für die nächste Weltklimakonferenz. Diese findet im Dezember im polnischen Katowice statt.
Ja, hört man bis zur Mitte des Jahrhunderts. Sie sprechen von 15 oder 20 Jahren. Was ist jetzt richtig?
Beides stimmt. Ich sage genau das Gleiche. Wenn wir heute beginnen, unsere Emissionen jedes Jahr in regelmäßigen Quanten zu senken, kann das 30 Jahre lang hinhalten. Wenn wir sie jedes Jahr um 3% senken, kommen wir bis 2050 auf null. Nicht klar ist aber, was das wirklich bedeutet. Heute hängt das Ausmaß der Emissionen davon ab, wie viel Energie wir verbrauchen. Und das wiederum hängt direkt von der Größe der Wirtschaft ab. Das läuft absolut parallel. Wenn wir nächstes Jahr die Emissionen um 3% senken, im folgenden Jahr um weitere 3% und nach 3 Jahren eine Reduktion von fast 10% erreicht haben, muss auch die Wirtschaft um 10% kleiner werden. Außer wir können sie von den Emissionen entkoppeln, was bisher nicht möglich war. Daher müssen wir unseren Lebensstil radikal ändern, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Wir können nicht bis 2049 warten und dann alles anders machen. Wir müssen jetzt beginnen. Je länger wir warten, desto schlimmer wird es sein.
Genau. Also es geht darum, das Schlimmste zu verhindern. Deswegen fordern Sie in Ihrem neuen Buch auch einen radikalen Wechsel. Sie sagen, die Party ist vorbei. Wir brauchen eine radikale Umformung unseres Wirtschaftssystems, unserer Werte. Und da sprechen Sie auch für den Club of Rome, der das seit 50 Jahren eigentlich sagt und das Wachstum kritisiert. 1972 kam ein Bericht des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Ja. Hauptaussage war, ein grenzenloses Wachstum ist unter begrenzten Ressourcen nicht möglich. Und die Prognose war, dass unser Wirtschaftssystem in der Mitte des 21. Jahrhunderts zusammenbrechen wird. Hatten die recht damals?
Ich sage es ungern, aber sie hatten recht. Denn es ist eine tragische Geschichte. Der Bericht Die Grenzen des Wachstums war grundsätzlich korrekt. Ich muss klarstellen, die Studie war keine Prophezeiung, sondern zeigte in mehreren Szenarien auf, was geschehen wird, falls wir nichts ändern. Es heißt darin, wenn wir nicht weniger Ressourcen brauchen, wenn wir das Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft nicht bremsen, wird 2030 oder 2040 das System zusammenbrechen. Doch diesen Kollaps wird man lange im Voraus sehen. Und seine Folgen werden lange danach sichtbar bleiben, wie bei jeder größeren Veränderung in der Geschichte. Ereignisse wie die Französische Revolution oder der Erste Weltkrieg kündeten sich schon Jahre vorher an und man sah die Folgen noch Jahre später. So kündigt sich dieser Kollaps bereits heute an. Die Klimaveränderung ist das offensichtlichste Signal dafür. Das Aussterben von Tierarten, Migrationsprobleme, die Verschmutzung der Meere und der Atmosphäre, all dies sind Zeichen dafür, dass wir zu stark aufs Gaspedal drücken. Im Unterschied zu heute hätten wir 1972 das Problem verhindern können. Inzwischen stecken wir mittendrin und können einzig versuchen, die Folgen zu minimieren. Der Kollaps lässt sich nicht mehr verhindern.
Wir werden gleich über Ihre Vorschläge sprechen. Zunächst interessiert mich mal, was kann ich denn als Privatperson tun dagegen? Also es gibt ja jetzt in 50 Jahren 1968, damals war der Slogan, das Private ist politisch. Eigentlich könnten die Bürgerinnen und Bürger und Konsumenten doch einen radikalen Wandel herbeiführen, indem sie ihr Konsumverhalten einfach ändern.
Wenn ich Vorträge halte, fragt man mich immer wieder, was kann ich tun? Ich verstehe diese Frage, denn ich versuche selbst, alles mir Mögliche zu unternehmen, um das System zu ändern. Leider lautet die Antwort, viel kann man nicht ausrichten, auch wenn man Veganer wird und jede Flasche rezykliert, wenn man ein Elektroauto kauft und anstatt zu fliegen mit dem Zug reist.
Machen Sie das alles?
Ich
bemühe mich. Trotzdem reise ich oft mit dem Flugzeug, was meinen CO2-Fußabdruck verschlechtert. Und auch wenn jeder in Europa sich bemüht, so nachhaltig wie möglich zu leben, wird das die Zukunft nicht ändern. Denn neben den 300 bis 400 Millionen Europäern leben in der Welt fast 7,5 Milliarden Menschen, die nicht so handeln. Und während der ökologische Fußabdruck in der reichen Welt größer ist, wächst er dafür in Indien, China und Afrika viel schneller. Auch wenn also Milliarden Menschen in der reichen Welt möglichst nachhaltig leben würden, änderte das nichts an unserer Zukunft.
Bei Ihnen gab es ja im Persönlichen auch eine Wende. Sie haben davor, im Bankensektor gearbeitet, auch für die liberale britische Wochenzeitung The Economist. Und dann irgendwann kam diese Wende und Sie kamen zum Club of Rome. Was hat das ausgelöst?
Das ist eine sehr gute Frage, die auf eine interessante Wende in meinem Leben hinweist. Ich arbeitete in Hongkong, schrieb oft über China und verbrachte viel Zeit in Südostasien. Das war Mitte der 2000er Jahre, also kurz vor der Finanzkrise. Als ich Länder wie Thailand, Indonesien und Malaysia bereiste, sah ich, dass das Wirtschaftswachstum dort den Menschen keinen höheren Lebensstandard bescherte, sondern sie in den Städten in eine andere Art von Armut stürzte. Sie hatten zwar Anteil an der Geldwirtschaft, mussten aber oft hart arbeiten und litten unter der zunehmenden Luftverschmutzung. Da erkannte ich, was wir sagten, stimmte irgendwie nicht. Dann kam die Finanzkrise, die ich und unser Team beim Economist vorhergesagt hatten. Und man sah, wie schrecklich die Folgen für viele Menschen waren. Da dachte ich, in den letzten 20 Jahren haben wir ein auf Wirtschaftswachstum beruhendes System, eine Philosophie propagiert, die den Menschen nicht hilft, sie weder aus der Armut holt, noch die bestehende Ungleichheit verringert. Ich ging zu den Herausgebern des Economist und sagte, wir müssen über die Bücher gehen und unsere Thesen überdenken. Doch beim Economist teilte man meinen Handlungsdrang nicht. Heute sind sie dort auch so weit und gehen durch diesen Prozess, was sehr interessant ist. Aber ich verließ den Economist, schrieb ein Buch, stellte Nachforschungen an und kam zum Schluss, was wir gesagt hatten, ist falsch. Wir müssen unsere Haltung ändern. Das Wachstum hat Grenzen.
Es ist schon wirklich, wir werden gleich noch über diese radikalen Veränderungen sprechen, die es nach Ihrer Ansicht braucht. Jetzt, ich frage mich einfach, die Schweiz hat, die Bevölkerung hat im letzten Jahr über die neue Energiestrategie 2050 abgestimmt. Klarerweise muss die Schweiz den ökologischen Fußabdruck verkleinern. Wir leben so, als hätten wir vier Erden zur Verfügung. Aber wir haben uns darauf geeinigt, Ausstieg aus der Atomenergie, mehr Erneuerbare, mehr Energieeffizienz und weniger Emissionen. Ist das für Sie alles nur Kosmetik, was da die Politik derzeit entscheidet?
In Switzerland.
Die Schweiz genießt einen wunderbaren Ruf bezüglich Sauberkeit, reiner Luft und Lebensstandard. Irgendwie leben hier alle in einer Art Blase, was aber in vielen Ländern Europas der Fall ist. Doch was Sie sagen, stimmt ebenso. Die Schweizer haben einen sehr großen ökologischen Fußabdruck, fast den größten weltweit. Die meisten leben tatsächlich, als stünden uns vier Erden zur Verfügung. Und sie sind nicht gewillt, ihren Lebensstil von sich aus zu ändern. Deshalb kann diese Veränderung nicht nach den Spielregeln des freien Marktes erfolgen, indem wir uns schrittweise entscheiden, ein anderes System anzuwenden, weil es profitabel ist und ökonomisch Sinn macht. Wir müssen die Menschen durch Regulierungen dazu bringen, ihr Leben zu ändern. Leider ist das notwendig. Das heißt nicht, dass wir ins finstere Mittelalter zurückkehren müssen, sondern eher zu einem Lebensstandard wie in den 1970er oder 1960er Jahren. Das heißt, nur wenige besäßen ein Auto. Es gäbe keine Billigflüge und man würde keine Ferien auf den Seychellen buchen. Wir würden zudem nicht so viel konsumieren und wegwerfen wie heute. Wir können einen guten Lebensstandard haben. Wir müssen nicht leben wie die Höhlenmenschen. Aber wir müssen unsere heutige Lebensweise ändern, und zwar radikal.
Aber Sie sagen, die Menschheit wird das freiwillig nicht machen. Man muss sie zum Überleben eigentlich zwingen, wenn ich Sie richtig verstehe. Jetzt ist es so, Sie entweihen ja eigentlich den heiligen Gral der Ökonomen, nämlich das Wachstum, und sagen, das ist sozusagen die Wurzel des Übels, auch des Klimawandels, das Wirtschaftswachstum. Genau. Warum denn? Können Sie das nochmal erläutern?
Das ist sehr einfach. Damit die Wirtschaft jedes Jahr wächst, müssen wir ganz klar mehr produzieren. Wir müssen mehr verkaufen und daher mehr produzieren. Dafür müssen wir mehr Ressourcen wie metallische Rohstoffe gewinnen oder Öl fördern zur Produktion von Plastik. Was immer wir herstellen, wir müssen jedes Jahr mehr produzieren.
Aber darf ich noch kurz zurückfragen? Wenn ich jetzt eine neue App für mein iPhone irgendwie produziere, dann ist das doch ein, da brauche ich keine Ressourcen für, außer für das iPhone, aber für die Software nicht, und das ist ein neues Produkt.
Sicher braucht man für Dienstleistungen weniger Ressourcen, doch man benötigt einen Computer, eine Internetverbindung, und das wird aus etwas hergestellt. Wenn Sie Haare schneiden, brauchen Sie weniger Ressourcen, aber es gibt nicht viele solche Berufe. Der größte Teil unserer Wirtschaft basiert heute immer noch auf dem Verbrauch von Ressourcen. Und um diese Güter zu produzieren, brauchen wir Energie. Ganz einfach. Wir müssen Elektrizität oder eine andere Art von Energie produzieren. Und 80% dieser Energie stammen von fossilen Brennstoffen.
80%.
Und auch wenn wir viel in erneuerbare Energien investieren, brauchen wir gemäß der fossilen Brennstoffindustrie auch noch in 20 Jahren vor allem fossile Brennstoffe. Und diese 80% erzeugen CO2, Methan und Stickoxid, was die globale Erwärmung zur Folge hat. Daher ist dieser Wachstumsdruck die direkte Ursache des Klimawandels.
of climate change.
Also Sie sagen ja, das Wachstum ist noch sozusagen die Ursache von weiteren Übeln, nämlich Arbeitslosigkeit, was mich sehr überrascht hat, und soziale Ungleichheit.
Absolut richtig. Wir reden vermutlich später noch darüber, warum wir unser Leben nicht ändern. Doch ein Grund ist das Weltkonzept in unseren Köpfen. Unsere Vorstellung, wie die Welt funktioniert, wie wir uns entwickeln, was Fortschritt und Glück bedeuten. Und das meiste ist falsch, was schwer zu begreifen ist, denn es ist ein unglaublich großes Konzept. Aber die Idee, Wirtschaftswachstum sei nötig, ist grundlegend falsch. Wir lebten jahrhundertelang ohne Wirtschaftswachstum und hatten auch keinen besonders hohen Lebensstandard. Doch das ist eine andere Frage. Wir müssen unterscheiden zwischen Lebensstandard und Wachstum. Sie müssen bedenken, wir haben 200 Jahre industrielle Entwicklung hinter uns. Doch die Kluft zwischen der reichen und der armen Welt ist heute größer als 1820. Und der Graben zwischen Armen und Reichen in Europa ist heute größer als 1914, also vor dem Ersten Weltkrieg. Das ganze Wirtschaftswachstum hat demnach die Ungleichheit, die Schere zwischen Reich und Arm nicht verringert, sondern vergrößert. Wie Thomas Piketty in seinem berühmten Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert« vor ein paar Jahren schrieb, unser ganzes System belohnt die Reichen. Das Geld fließt nach oben, nicht nach unten in die Taschen der Armen. Doch wir glauben das Gegenteil, weil man es uns beigebracht hat. Und das Gleiche gilt für die Arbeitslosigkeit. In der reichen Welt beobachtet man seit 1990 das rascheste Wirtschaftswachstum in der Geschichte. Und trotzdem hat die Arbeitslosigkeit zugenommen.
Wir haben mit jemandem gesprochen im Vorfeld dieser Sendung, der das ganz anders sieht, und zwar mit Samuel Rutz vom Schweizer Think Tank Avaniers Westen. Wir hören uns das kurz an.
Heute gibt es in der Ökonomie eigentlich einen weitgehenden Konsens, dass Wirtschaftswachstum ab einem gewissen Grad die Arbeitslosigkeit reduziert und nicht umgekehrt. Es gibt sogar einen Namen für diesen Zusammenhang, das ist das sogenannte Okunsche Gesetz. Es ist wahrscheinlich weniger ein Gesetz als einfach ein stabiler empirischer Zusammenhang, den man seit Jahren beobachten kann. Gerade auch heute sieht man das ja wieder in Europa. In den letzten Jahren hat das Wachstum etwas zugenommen und jetzt reagiert auch die Arbeitslosigkeit, sie geht zurück.
Jetzt behauptet Graham Maxton noch, dass das Wirtschaftswachstum die Ungleichheit verschärft oder erhöht. Wie sehen Sie das?
Ja, diese Frage wird bei den Ökonomen schon seit hunderten von Jahren eigentlich darüber diskutiert, wie der Zusammenhang zwischen Wachstum und Gleichheit oder eben Verteilung ist. So Mitte des 20. Jahrhunderts konnte man das eben auch empirisch überprüfen. Auch da gibt es dann einen Ökonom, der sich einen Namen gemacht hat. Das ist der Herr Kuznets. Nach dem wurde die Kuznets-Kurve benannt. Das ist so ein Zusammenhang, der zeigt, wenn die Wirtschaft wächst am Anfang, dann nimmt die Ungleichheit zu. Aber dann kommt so ein Tipping Point und dann nimmt die Ungleichheit wieder ab. Bei den Ländern ist der Zusammenhang nicht so eindeutig. Aber auf der globalen Ebene, auch da besteht sicher ein Konsens, Wirtschaftswachstum hat der Welt geholfen. Die Armut ist zurückgegangen, in den letzten 50 Jahren mehr als in den 500 Jahren je zuvor. Und es ist nicht nur materiell, dass es den Leuten besser geht, sondern das zeigt sich auch in anderen Indikatoren wie der Kindersterblichkeit, wie die Leute werden älter, also die Lebenserwartung steigt, die Hungertoten nehmen ab und so weiter. Also da ist wirklich, glaube ich, ein Konsens da, das Wirtschaftswachstum hat der Welt insgesamt global gesehen geholfen.
Ja, die Welt wird besser, global gesehen, dank des Wachstums.
Der Welt geht es besser, die Wirtschaft ist gewachsen, ja. Beides ist nicht unbedingt miteinander verknüpft. Es hängt davon ab, welche Periode man betrachtet. Wenn Samuel Rutz sagt, die Arbeitslosigkeit gehe zurück oder die Ungleichheit sei weniger ausgeprägt, die Zahlen, die ich Ihnen vorhin nannte, nämlich dass 200 Jahre Wirtschaftswachstum die Kluft zwischen Arm und Reich weltweit vertiefte und dass in den letzten 100 Jahren die Ungleichheit in der reichen Welt zugenommen hat, stammen von der OECD, also aus reichen Ländern. Es sind offizielle Zahlen. Sicher stimmt es, dass nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die späten 1970er Jahre ein starkes Wirtschaftswachstum erfolgte und Wohlstand herrschte. Die Lebensbedingungen verbesserten sich, es gab weniger Ungleichheit, Arbeitsplätze wurden geschaffen. War das nur wegen des Wirtschaftswachstums? Ich denke, das Wachstum war eher ein Nebeneffekt.
Nach dem Krieg begannen wir tief unten. Wir mussten alles aufbauen, daher das Wachstum und die besseren Lebensbedingungen. Doch im wesentlichen Unterschied zu heute nahm zu jener Zeit die Regierung großen Einfluss. Es war der Beginn des Wohlfahrtsstaates. Krankenversicherungen wurden geschaffen, Arbeitslose unterstützt, Sozialrenten gezahlt. All das war möglich, weil damals der Staat eine viel größere Rolle spielte. Ende der 1970er Jahre bekamen die Neoliberalen immer mehr Macht. Dann begann Ende der 1980er Jahre das kommunistische System, das ihnen als einziges die Stirn bot, zusammenzubrechen. Seither erleben wir eine viel stärkere neoliberale Wirtschaft mit einer rückwärtigen Stoßrichtung, was die Ungleichheit wieder verschärft.
Jetzt ist für mich die Frage, ob man das Kind gleich mit dem Bade ausschütten muss oder ob es Formen des Wachstums gibt, die nachhaltig sind, grünes Wachstum. Und auch darüber habe ich noch mal mit Samuel Rutz gesprochen. Wir hören uns das kurz an.
Wenn wir von Wachstum sprechen, dann meinen wir am Schluss immer Innovationen, technischer Fortschritt. Also es geht ja nicht darum, dass da irgendwelche Zahlen einfach aus dem Hut gezaubert werden, sondern dahinter stehen Innovationen, technischer Fortschritt. Das ist ganz wichtig. Jetzt, wenn man den Klimawandel anschaut, finde ich das eigentlich faszinierend, dass zum Beispiel, wenn wir die Schweiz nehmen, dieser Prozess längst auch eingesetzt hat. Also seit den 80er Jahren sind die Emissionen in der Schweiz konstant. Das reicht natürlich jetzt nicht, um irgendwelche Klimaziele zu erreichen, wie man es in Paris gesetzt hat. Aber immerhin, man sieht, dass sich das die Emissionen vom Wirtschaftswachstum entkoppelt haben zu einem gewissen Teil. Und das wäre ohne Wirtschaftswachstum nie möglich gewesen. Und nochmals, es geht um die Innovationen, die dahinter stehen. Nicht um das Wachstum an sich, sondern das, was Wachstum eben am Schluss verkörpert. Innovationen, technischer Fortschritt. Und in dem Sinn, glaube ich, kann man wirklich sagen, dass eben das Wirtschaftswachstum nicht in dem Sinn der Sünder ist, sondern es ist Teil dieser Lösung, dass man irgendwo einbeziehen muss, wenn man das Klima retten will, sozusagen.
Ja, was ist denn mit Wachstum, das durch grüne, nachhaltige Technologien und Innovationen erzeugt wird?
Hier gibt es mehrere interessante Fragen. Zum Beispiel, ob wir Wachstum überhaupt brauchen, ob es technologische Lösungen gibt oder ob grünes Wachstum eine Option wäre. Nimmt man das Bruttoinlandprodukt der reichen Welt und teilt es durch die Zahl der Bevölkerung, gibt es bei weitem genug Wohlstand, Einkommen und Arbeit für alle. Die Wirtschaft muss nicht wachsen. Problematisch ist einzig, dass der Wohlstand ungleich verteilt ist und es deshalb arme und reiche Menschen gibt. Würde man das Bruttoinlandprodukt einfach durch die Zahl der Bevölkerung teilen, könnte jeder gut leben. Wachstum ist also nicht nötig, das ist ein Märchen. Das andere Märchen ist der Glaube, wir könnten das Problem innerhalb des existierenden Systems lösen. Der Versuch, grünes Wachstum, nachhaltige Wirtschaft zu fördern, ist völliger Unsinn. Es ist eine populäre Botschaft. Sie klingt gut, denn die Menschen meinen, sie müssten nicht so viel ändern. Es genüge, das System ein wenig anzupassen und alles werde gut. Doch unser ganzes System hängt vom Wachstum, den Ressourcen und der Profitmaximierung in jeder Phase des Prozesses ab, was die Ungleichheit erhöht. Und das Ganze wird vom Bedürfnis nach mehr Wachstum angetrieben. Auch beim sogenannten grünen Wachstum tut man dasselbe. Man braucht all diese Energie, die Emissionen generiert. Wir müssen von der Idee loskommen, dass es eine Lösung innerhalb des bestehenden Marktsystems gibt. Mit dem Beheben der Klimaveränderung lässt sich kein Profit machen.
Aber es kommt darauf an, wie diese Energie erzeugt wird. Also mit nachhaltigen Lösungen und so weiter, erneuerbaren Energien, dann wäre Wachstum kein Problem mehr.
Zuerst müssen wir das Energieproblem lösen. Ja, es hängt davon ab, wie wir Energie produzieren. Doch zuerst einmal dauert es sehr lange, bis wir überall auf Solar-, Wind- oder Nuklearenergie umstellen können. Auf Energien, die keine Emissionen erzeugen. Und es wird viel Geld kosten. Inzwischen wird immer noch jedes Jahr in die Ölindustrie investiert. Letztes Jahr kamen 70 Gigawatt neue fossile Energie hinzu. Und davon wurden ganze 40 Gigawatt aus Kohle erzeugt. Die Investitionen in alte Energie werden also immer noch erhöht, was das Problem verschlimmert. Aber auch wenn wir ein komplett erneuerbares Energiesystem hätten, Aus was fertigt man Solaranlagen und Windmühlen? Elektroautos haben Batterien und die sind aus ziemlich üblen Metallen, deren Rohstoffe begrenzt sind. Noch benötigen wir für die Herstellung von hunderten Produkten Ressourcen und Energie. Das können wir langfristig nicht mehr tun. Wir müssen einen Weg finden, uns davon zu lösen.
Genau, deswegen sagen Sie jetzt auch, es braucht einen Systemwechsel und es braucht Verbote, Bestrafungen oder zumindest Besteuerungen auf alles, was der Umwelt und dem Klima schadet. Wollen Sie konkret das Fliegen oder das Autofahren verbieten?
Nach und nach, ja. Das klingt schockierend für Leute, die übers Wochenende für 100 Franken nach Barcelona oder Rom verreisen wollen und das heute tun können. Aber für die Umwelt gibt das keinen Sinn. Sie sagen, ich wolle das System ändern. Ja und nein. Ich wünsche mir ein anderes Wirtschaftssystem. Aber jetzt ist nicht der richtige Moment, darüber nachzudenken, wie ein besseres, nachhaltiges Wirtschaftssystem aussieht. Dafür braucht es wohl Jahrzehnte oder Generationen. Wir brauchen so etwas wie eine neue Aufklärung. Wir müssen unser ganzes soziales System überdenken. In der Zwischenzeit müssen wir aufhören, die Atmosphäre zu verschmutzen, unserem Planeten zu schaden. Wir müssen also alles stoppen, was schädigend ist, nämlich Kohle zu verbrennen und Öl und Gas zu verbrauchen, und zwar so schnell wie möglich. Es bleiben uns vielleicht 20 Jahre, aber je rascher wir damit beginnen, desto einfacher wird es, obwohl die Gefahr groß ist, dass wir trotzdem Probleme bekommen. Aber das genügt nicht. Wir dürfen nicht mehr Auto fahren, fliegen und mit dem Schiff reisen, denn das alles generiert dieses Problem. Natürlich finden das alle verrückt. Es ist auch verrückt, denn je länger wir zuwarten, desto radikalere Maßnahmen sind nötig. Es ist ähnlich, wie wenn der Arzt zu Ihnen sagt, Sie leiden an Lungenkrebs und dürfen nicht mehr rauchen. Und Sie antworten, das geht nicht, es ist zu unangenehm. Doch Sie müssen aufhören zu rauchen.
You have to stop.
Ja.
So müssen auch wir aufhören und einen Weg finden, das möglich zu machen. Leute, die von der Automobilindustrie abhängig oder in der Luftfahrt tätig sind, müssen unterstützt werden, damit sie nicht persönlich unter den Maßnahmen leiden und überhaupt aufhören können.
Also Sie machen ja in Ihren Büchern ganz konkrete Vorschläge. Zum Beispiel sagen Sie, jeder darf nur noch jährlich 1000 Kilometer fliegen, zum Beispiel. Mit dem Autofahren sind es 3000 Kilometer. Dann fordern Sie einen internationalen Strafgerichtshof, an dem man dann Manager oder Eigentümer von Firmen anklagt, die umweltschädigend sind. Das klingt für mich nach einer Öko-Diktatur, will ich mal sagen. Und die Frage ist, also ich meine, das kann man ja behaupten, aber die Frage ist, wie wir das umsetzen?
Ich sage nicht, es sei einfach. Ich weiß, wie schwierig das ist. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir sind in einer Situation, die so etwas wie eine Kriegsmentalität erfordert. Wir müssen in kürzester Zeit eine sehr große Wende in unserer Wirtschaft herbeiführen, denn es ist ein Notfall.
Because it's an emergency.
So wie ein Notstand.
Exactly.
Genau.
Exactly. It's like a Notstand.
Wir müssen viel verändern, obwohl es schwierig ist. Nehmen Sie den jüngsten Report des Weltklimarats, aus dem vorhin zitiert wurde. 35% Reduktion der Emissionen bis 2030, 80% bis 2040. Das geht nur, wenn wir unser Verhalten ändern. Ich verstehe, wie schwer das ist. Wenn wir jetzt damit beginnen, können wir die Emissionen jedes Jahr um 3% reduzieren. Das scheint machbar. Aber es sind 35% weniger Autos, 35% weniger Flüge, 35% weniger Schifffahrten in 10 Jahren. Das ist eine gewaltige Veränderung. Wir haben die Wahl. Wenn wir weitermachen wie bisher, wird die Existenz der gesamten Menschheit in Frage gestellt. So viel steht auf dem Spiel. Es wird nicht Sie oder Ihre Kinder treffen, aber Ihre Kinder und Enkel erwartet ein ziemlich unangenehmes Leben, und zwar in den nächsten Jahrzehnten. Schauen Sie nur im Mittelmeergebiet. In 20, 30 Jahren wird es nicht mehr möglich sein, dort zu leben. Es wird kein Wasser mehr geben. Man kann kein Getreide mehr anbauen. Die Leute werden aus Griechenland, Teilen Süditaliens oder Südportugals wegziehen müssen. Es wird nicht nur in Bangladesch so sein, sondern uns in Europa treffen.
Ja, wenn man Ihre Bücher liest, dann wird einem das so ein bisschen klar und dann versteht man vielleicht auch, warum Sie so radikale Vorschläge machen. Also der eine ist ja in diesem Buch, in Ihrem letzten Buch, 1% ist genug, zusammen mit Jürgen Randers, stellvertretender Generaldirektor des WWF, schlagen Sie so etwas wie eine Ein-Kind-Politik vor für Industrieländer. Also Sie sagen $80,000 Verzichtsprämie für Frauen mit 50, die kein Kind oder bloß ein Kind haben. Braucht es wirklich solch radikale Eingriffe in unsere Freiheit?
Ich bedauere, dass wir das geschrieben haben. Denn es gab massive Gegenreaktionen, vor allem aus der deutschsprachigen Welt. Was wir damit meinten, ist trotzdem wichtig. Wie gesagt, ist die eine Hauptursache des Klimawandels unser Wirtschaftssystem. Die andere Hauptursache ist die Zunahme der Bevölkerung. Als ich 1960 geboren wurde, lebten 3 Milliarden Menschen auf der Erde. Heute sind es nahezu 8 Milliarden. Jedes Jahr kommen 80 Millionen, die Einwohnerzahl Deutschlands, hinzu. 3 Milliarden Menschen sind sehr jung. Ihr ökologischer Fußabdruck wächst also noch. Doch darüber wird nicht diskutiert. Diese Tatsache wird ständig unter den Teppich gekehrt. Wir denken zudem, das sei ein Problem der armen Welt, die Chinesen, Inder, Afrikaner. Sie müssten aufhören, Kinder zu gebären. Was Jörgen Randers und ich sagen wollen, wir sollten darüber diskutieren und uns bewusst sein, dass wir in der reichen Welt auch Teil des Problems sind. Denn unsere Kinder werden einen viel größeren ökologischen Einfluss haben als ein in Afrika geborenes Kind.
Aber wenn Sie finden, das muss diskutiert werden, warum bereuen Sie denn, dass Sie das geschrieben haben?
Weil alle über diese $80,000 Prämie stolpern und das lenkt vom Problem ab. Über Bevölkerungspolitik zu sprechen ist so heikel, weil die Leute unglaublich emotional darauf reagieren.
Warum ist das so?
Weil es um unsere wohl persönlichste Freiheit geht. Alle denken, sie hätten ein Sonderrecht, Kinder zu haben. Das verstehe ich. Als unser Buch 1% ist genug publiziert wurde, kam auch die große Migrationswelle nach Deutschland. Und die Bewohner Deutschlands fragten sich, was heißt es, Deutscher zu sein? Was bedeutet es für uns, wenn unsere Bevölkerung abnimmt und die Zahl der Migranten steigt? Wir trafen einen Nerv. Auch deshalb waren die Reaktionen so emotional. Ich bedauere, dass ich diese Zahl genannt habe, aber ich denke immer noch, dass das Bevölkerungswachstum eine der Hauptursachen unserer Probleme ist. Trotzdem diskutieren wir nicht darüber. Die Natur wird das Problem für uns lösen, wenn wir nicht vorher eine Lösung finden.
In Ihrem Buch schlagen Sie auch ein Amt für einen geordneten Übergang vor, schreiben Sie, also wo wir jetzt sozusagen diesen Systemwechsel vornehmen können. Und darin gibt es auch ein Amt für die Medien und für deren Aufsicht. Wollen Sie auch die Pressefreiheit abschaffen?
Wie ich bereits sagte, müssen wir anders darüber nachdenken. Nämlich so, als ob wir auf einen drohenden Krieg reagieren müssten. Das erfordert eine andere Herangehensweise. Mit einem Problem waren wir in den letzten 10 Jahren ständig konfrontiert.
Ich will es nicht wie Donald Trump Fake News nennen, aber in vielen Berichten heißt es, der Klimawandel sei nicht wirklich ein Problem, sondern werde, das schreiben Klimaskeptiker, es werde aufgebauscht von den Linken, die nicht wirklich verstehen, wie die Welt funktioniert.
Damit haben die Medien das Problem verschärft. Denn viele Leute sind ernsthaft verwirrt und wissen nicht, was wirklich passiert und was sich ändern muss. Die Medien haben also in diesem Prozess eine negative Rolle gespielt. Doch sie müssen dazu beitragen, dass die Menschen verstehen, wie notwendig diese Veränderung ist. Wenn in den Nachrichten, der Werbung und den Medien beide Seiten der Argumentation präsentiert werden, verwirrt das die Leute. Und das ist in dieser Situation nicht hilfreich.
Aber ich meine, das eine ist zu sagen, was die Leitmedien berichten sollten, das andere ist, Stimmen zu verbieten, natürlich. Und da wäre ich jetzt skeptisch. Ich möchte mit Ihnen noch darüber sprechen, wie teuer das Ganze eigentlich wird und wer das bezahlen soll. Weil da haben Sie ja auch ganz konkrete Vorschläge.
Bis zu einem gewissen Grad ist das unwichtig. Die Kosten spielen wirklich keine Rolle. Denn Geld ist nur eine Erfindung. Es sind nur Zahlen und Computer. Geld existiert nicht wirklich. Es ist nur etwas, das wir erfunden haben und das uns unglaublich umtreibt.
Als das Bankensystem 2008 in die Krise stürzte, druckten die Zentralbanken der Welt Geld und tun es bis heute. Nicht in den USA, aber in Europa und Japan drucken sie ständig Geld und versuchen damit, die Wirtschaft und den Bankensektor in Schwung zu halten. Billionen von Dollar und Franken werden gedruckt. Wenn Geld gedruckt wird zur Rettung des Bankensektors, können wir auch Geld drucken, um unseren Planeten zu retten. Geld ist nicht das Problem. Aber was würde es kosten? Das Energiesystem über die nächsten 20 Jahre zu ändern, kostet vielleicht 10-15% des Bruttoinlandprodukts. Das ist keine Riesenmenge, wenn man es über 15-20 Jahre verteilt. 1% pro Jahr, daher der Titel unseres Buchs. 1% ist genug. Wir können beginnen, die Wirtschaft in die richtige Richtung zu lenken, ohne dafür allzu viel ausgeben zu müssen. Nicht mitgerechnet sind aber die Ressourcen, die im Boden bleiben, die sogenannten verlorenen Investitionen, nämlich die nicht geförderten Öl-, Kohle- und Gasressourcen. Die Firmen aus diesem Sektor werden finanzielle Probleme bekommen. Nicht eingerechnet sind zudem die Kompensationsleistungen für die Leute, die in der Automobil- und Luftfahrtindustrie ihre Arbeit verlieren. Insgesamt sind es 30-40% des globalen Bruttoinlandprodukts plus eine Abnahme des BIP. Die Kosten sind also hoch, aber wir können sie über 10 Jahre verteilen. Warten wir 10 Jahre, müssen wir viel schneller handeln.
Sie sagen ja auch, die Besteuerung spielt einen ganz zentralen eine Rolle. Also man sollte eben die richtigen Dinge besteuern, sagen Sie. Nicht die Arbeit, sondern Rohstoffe, Emissionen, Müll, Abfall. Man solche die Reichen besteuern, 100% Erbschaftssteuer und so weiter. Reduktion der Arbeitszeit fordern Sie auch. Alle diese Vorschläge, die müssten ja global durchgesetzt werden, weil das Klimaproblem ist kein nationales Problem, sondern ein globales Problem. Da stellt sich für mich die Frage, wer setzt das durch oder wer geht als Vorbild voran? Und da hat mich überrascht zu lesen, dass Sie die Hoffnung setzen auf China, auf den Papst und aufs Militär.
Nicht nur.
Okay,
wir haben keine globale Regierung, um dies durchzusetzen. Ich wiederhole nochmals, ich habe nie gesagt, es sei einfach, sondern es ist für mich der einzige gangbare Weg. Und um ehrlich zu sein, meine Hoffnung, dass es umgesetzt wird, ist sehr klein. Ich bin diesbezüglich nicht sehr optimistisch. Aber es ist klar, wir haben keine globale Regierung und es ist nicht die Rolle der UNO, das zu übernehmen. Ich arbeite oft mit der UNO zusammen. Die Leute dort fühlen sich so machtlos wie die meisten von uns. Wo sollen wir also beginnen? Bei denen, die das Problem am besten verstehen. Aus meiner Erfahrung sind das die Bewohner der deutschsprachigen Länder. Dort sind die Leute gut gebildet, besitzen ein Umweltbewusstsein und haben schon oft zum Besten der Gemeinschaft gehandelt. Das ist also ein guter Ort, um zu beginnen. In Deutschland, Österreich, Teilen der Schweiz vielleicht. Skandinavien. Diese Länder verstehen das Problem und haben das Potenzial, anderen als Beispiel zu dienen. Warum nenne ich China? Xi Jinping hat sich das spezifische Ziel gesetzt, aus China eine ökologische Zivilisation zu machen. Die Chinesen sind die schlimmsten Umweltverschmutzer der Welt, aber investieren auch mehr in erneuerbare Energie als die ganze restliche Welt zusammen.
Prozentual oder absolut?
Absolut. Letztes Jahr haben sie mehr investiert als die USA in 50 Jahren. Die Chinesen sind zwar große Umweltverschmutzer, wollen das aber ernsthaft ändern. Sie sehen die Probleme besser als die meisten anderen. Und da sie sich nicht um Demokratie kümmern müssen, können sie Veränderungen viel einfacher umsetzen. Dann haben Sie den Papst erwähnt. Papst Franziskus hat sich ausdrücklich zu den Problemen des Wirtschaftssystems geäußert. Sein erstes Rundschreiben Laudato Si, das vor ein paar Jahren herauskam, war unglaublich präzise bezüglich des Klimawandels. Zum Militär. In Deutschland und den USA versteht das Militär die Risiken bezüglich Sicherheit und Migration in Zeiten des Klimawandels sehr gut. Außerdem haben wir Fachleute aus dem Justiz- und Bildungssystem. Es ist eine sehr seltsame Koalition von Organisationen und Ländern, die das Problem tatsächlich verstehen und etwas dagegen unternehmen wollen. Wenn wir die Chinesen, die katholische Kirche und Teile Europas zusammennehmen, kommen wir auf die 2-3 Milliarden Menschen, die wirklich etwas ändern wollen. Meine Idee ist, wenn sie ein Beispiel setzen, werden ihnen die anderen vielleicht folgen.
Das ist wohl die beste Chance, die wir momentan haben.
Aber leider geht es im Moment halt nicht voran. Ich möchte mit Ihnen jetzt darüber sprechen, woran das liegen könnte. Und Adrian Brücker, ein Verhaltensforscher aus der Uni Bern, schreibt, Menschen sind dann zum Handeln bereit, wenn sie sich von einem Problem betroffen fühlen und glauben, etwas dagegen tun zu können. Und beides ist beim Klimawandel eben nicht oder nur bedingt gegeben. Was tut man jetzt dagegen?
Der hat absolut recht. Und das ist eines der größten Probleme. Im Sommer habe ich in der Schweiz die Gratiszeitung 20 Minuten gelesen. Da wurde über das wunderbare Badewetter geschrieben. Und die Leute realisieren nicht, dass der Anstieg um 2 Grad Celsius unseren Planeten 10 Millionen Jahre zurückkatapultiert. Es scheint eine so kleine Veränderung. Den meisten ist nicht bewusst, dass das heutige Wetter nicht von den Emissionen beeinflusst wird, die vor einer Woche freigesetzt wurden, sondern auf Emissionen reagiert, die vor 15 Jahren in die Atmosphäre gelangten. Was passiert in den kommenden 15 Jahren? Unabhängig davon, was wir tun, es wird bergab gehen. Und erst wenn es uns allen völlig klar wird, wenn wir die Feuersbrunst in Griechenland mitverfolgen oder den Taifun in Hongkong vor ein paar Wochen, den schlimmsten Sturm seit je, wenn wir das alles sehen und uns die Zusammenhänge klar werden, dann ist es zu spät.
Das heißt, es braucht den Leidensdruck, es braucht Katastrophen, Dürren, Überschwemmungen, Stürmen, damit wir handeln. Ansonsten ist das Problem irgendwie, diese Verzögerung ist zu langsam, die ganzen Zeithorizonte sind zu weit für unseren menschlichen Verstand. Verstehe ich das richtig?
Einer der wichtigsten Gründe, warum wir nichts ändern, ist unsere Unkenntnis der sogenannten Rückkoppelungsschleife in der Atmosphäre. Etwas, was den Wissenschaftlern bekannt ist. Nämlich, dass sich erst heute auswirkt, was wir vor 15 Jahren taten. Wenn Sie einen Topf auf den Herd setzen, um Wasser zu kochen, zünden Sie das Gas an. Und es braucht Zeit, bis die Energie für die Erhitzung des Wassers wirksam wird.
Und es beschleunigt sich selbst, habe ich bei Ihnen gelesen.
Genau. Und das ist ein anderes Risiko in diesem Fall. Aber es gibt eine Zeitspanne zwischen unserem Tun und dessen Folgen. Das verstehen viele nicht. Und es ist sehr schwer, ihnen das begreiflich zu machen und sie dazu zu bringen, ihr Verhalten zu ändern. Daher mein Vorschlag, die Leute zusammenzubringen, welche die Tragweite verstehen. Hoffnung gibt mir, dass täglich mehr Menschen die Risiken erkennen. Der Bericht des Weltklimarats vor einigen Wochen stieß auf großes Echo in den Medien. Also verstehen mehr Menschen die Risiken. Wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber leider immer noch zu langsam.
Dann gibt es noch dieses Problem mit der Verantwortungsdiffusion, dass jeder von uns verantwortlich ist, bis zu einem gewissen Grad. Aber jeder hat das Gefühl, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich möchte nicht mit der Veränderung anfangen, andere sollen das tun. Wie löst man diese Probleme? Was sind für Sie so die wichtigsten?
Diese Idee, wir als Konsumenten könnten die Welt verändern, ist Unsinn. Auch die Vorstellung, wir seien die Ursache des Problems, ist falsch. Weder Sie noch ich haben entschieden, Kohlekraftwerke zu bauen. Deshalb ist es wichtig, Sie haben es vorhin angesprochen, eine Art internationalen Gerichtshof einzusetzen. Ja. Es gibt Leute, die dafür verantwortlich sind. Leute, die Entscheidungen getroffen haben, Politiker oder die Vertreter der Öl-, Kohle- und Gasindustrie, die Investitionen tätigten, im Wissen, dass diese Probleme eintreffen werden. Die Ölindustrie weiß seit mehr als 20 Jahren um den Klimawandel und investiert weiter. Meiner Meinung nach müssen ihre Vertreter für die Probleme zur Verantwortung gezogen werden. Sie sind die Lösung. Sie müssen aufhören mit dem, was sie tun. Was Sie und ich unternehmen, wird nichts ändern. Wir müssen die Ursachen stoppen, also diese Industriezweige.
Für mich ist einfach die Frage, welche Strategie man wählt. Macht man auf Panikmache, wie der Club of Rome schon seit 50 Jahren macht, oder versucht man es mit moderaten Geschichten zu machen, mit Erfolgsgeschichten? Mich würde auch interessieren, wie das für Sie ist. Sie schreiben an einer Stelle, die große Herausforderung wird mentaler Natur sein. Das heißt im Kopf, wir dürfen den Optimismus und den Mut nicht verlieren. Was machen Sie persönlich gegen diese Verzweiflung angesichts dieser Tatsache?
Das ist eine gute Frage. An gewissen Tagen wache ich auf und denke, es ist zu spät, ich kann nichts tun. An anderen Tagen denke ich, ich muss weitermachen.
Es ist
Es ist ehrlich gesagt sehr schwierig. Nicht nur für mich, sondern auch für viele Mitglieder des Club of Rome, die seit langem in diesem Bereich arbeiten. Sie sind emotional damit verbunden und wollen das Richtige für den Planeten und die Menschheit tun. Als die Grenzen des Wachstums herauskamen, wurden die Autoren ausgelacht, obwohl sie recht hatten. Manchmal ist es extrem schwierig, optimistisch zu sein. Aber um Margaret Thatcher zu zitieren, es gibt keine Alternative, wobei sie damit eher das Gegenteil meinte wie ich. Wir müssen eine Lösung für dieses Problem finden. Wir müssen vorwärts machen. Ich glaube nicht an die Idee, wir müssten positive, optimistische Geschichten erzählen.
Warum nicht?
Es ist eine sehr amerikanische Vorstellung, dass wir ein hollywoodsches Happy End brauchen. Wir müssen realistisch sein. Das Leben wird in den nächsten 20 Jahren schwierig werden. Unser Lebensstandard wird nicht besser, die Löhne werden nicht steigen. Wir werden sehr schwierige Entscheidungen treffen müssen. Und das Klima wird uns mehr Angst einjagen. Alles schön zu färben, als wäre unsere Zukunft flauschig rosa, ist nicht hilfreich. Dann wird man nur enttäuscht. Zugegeben, den Leuten Angst einzujagen hilft auch nicht, aber wir müssen realistisch sein.
Man muss doch die Leute irgendwie zum Handeln bringen, egal wie, würde ich jetzt sagen, wenn die Situation so zum Schlimmsten bestellt ist. Und jemand, der mehr Hoffnung verbreitet als Angst derzeit oder seit 2-3 Jahren, ist Al Gore, der ehemalige US-Vizepräsident, Friedensnobelpreisträger. Und ich konnte vor einem Jahr mit ihm sprechen. Er ist sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen, und zwar aufgrund von Technologien, die immer günstiger und besser werden. Wir schauen uns ganz kurz einen Ausschnitt an.
Ein berühmter Ökonom, der verstorbene Rudi Dornbusch, sagte einmal, bis etwas passiert, geht es länger, als man denkt. Dann aber passiert es viel schneller, als man es für möglich gehalten hätte. Und diese Art von exponentieller Veränderung, wir kennen das aus dem Bereich der Technologie mit dem Mooreschen Gesetz, Mobiltelefonen und vielen anderen Geräten. Es ist sehr spannend, dass dieses gleiche Muster jetzt bei erneuerbaren Energien auftaucht, bei der LED-Beleuchtung, bei Elektrofahrzeugen, Batterien, bei tausenden neuer Technologien. Die Welt befindet sich gerade im frühen Stadium einer globalen Nachhaltigkeitsrevolution. Ermöglicht durch digitale Werkzeuge wie die künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge. Sie hat den Umfang der industriellen Revolution, aber mit der Geschwindigkeit der digitalen Revolution. Sie ist eine Realität in unserem Leben und wir sollten sie als Basis für echte Hoffnung wahrnehmen. Wir können das lösen. Wir werden es lösen. Die entscheidende Frage ist, wie schnell wir sie lösen werden. Und dass wir darauf vertrauen können, den Point of No Return nicht zu überschreiten.
Ist das naiv?
Das ist die Stimme der englisch sprechenden Welt. Wir ziehen ja auch nicht in den Krieg und fragen, wie können wir davon profitieren? Doch genau das tut Al Gore. Er fragt, wie können wir daraus Gewinn erzielen? Wenn ich oder meine Kollegen in den USA einen Vortrag halten, hört man uns nur zu, wenn wir ein Business-Szenario präsentieren. Das ist die Antwort. Und du kannst davon profitieren. Sonst hört keiner zu. Das tut Al Gore. Ja, Technologie kann helfen. Ja, wir können davon profitieren. Ja, wir können erneuerbare Energien produzieren. Aber keiner profitiert davon, wenn man eine Stadt umsiedeln oder höhere Flutmauern bauen muss. Niemand profitiert vom Kampf gegen Insektenplagen oder von der Armut, die Afrika erfassen wird. Es gibt hunderte Beispiele, die belegen, dass dadurch kein Gewinn entsteht. Womöglich beträgt er 2%. Konzentrieren wir uns also auf die restlichen 98. Was er sagt, klingt sehr schön, funktioniert aber nicht.
Es ist klar, Sie plädieren dafür, dass es ein Umdenken braucht, ein anderes Mindset, nicht nur ein anderes Wirtschaftssystem, sondern auch andere Grundwerte. Ja. Und Sie sagen an einer Stelle, die Werte der Aufklärung müssen neu gedacht werden, wie Werte wie Fortschritt, Freiheit, Demokratie. Können Sie das erläutern?
Das wird lange dauern. Als ich jünger war, faszinierte mich die Aufklärung. Ich bin Schotte und die schottische Aufklärung war eine sehr starke Kraft. Damals wollte ich wach sein und an diesem Prozess teilhaben. Darüber nachdenken, was Eigentum, Freiheit und Fortschritt bedeuten. Heute realisiere ich, ich will nicht sagen, das Ganze habe eine falsche Wende genommen, aber Dinge wie das Wirtschaftssystem, unsere Sicht der Natur, unsere Werte bezüglich Besitztum und Preisdenken, vieles davon stammt aus jener Zeit.
Ähnlich wie das die Frankfurter Schule behauptet mit der Dialektik der Aufklärung. Adorno.
Genau, das hat uns hierher gebracht. Und es ist kein guter Ort. Es führt uns in eine falsche Richtung. Wir müssen unsere Werte überdenken. Was bedeutet Fortschritt? Nicht Wirtschaftswachstum, nicht die Zunahme des Bruttoinlandprodukts, sicher aber die Verbesserung der Wohlfahrt. Es geht darum, besser zu leben, mehr zu entdecken, eine höhere Lebenserwartung und Lebensqualität zu erreichen, stelle ich mir jedenfalls vor. Es bedeutet, langfristig zu denken und im Gleichgewicht mit der Natur zu leben. Man darf Freiheit nicht gleichsetzen mit extremem Individualismus. Es geht nicht um Egoismus oder Wettbewerb. Wir brauchen eine kooperative Gesellschaft und müssen daher viele unserer Grundwerte überprüfen. Auch die Demokratie. Es gehört zum heutigen Zeitgeist, dass alle fordern, wir brauchen Demokratie. Jürgen Randers sagt gern, irgendwann in den nächsten 20 Jahren fragen sich die Leute in Europa, warum China in 50 Jahren mehr gewachsen ist und mehr für mehr Menschen erreicht hat als Europa, obwohl es nicht demokratisch ist. Und jemand wird sich fragen, vielleicht ist die Demokratie Teil des Problems.
Aber Sie würden lieber jetzt in China leben, als in Zukunft auf einer Welt, wo es demokratische Marktwirtschaft gibt.
Ich entstamme einer guten, demokratischen, sozialistischen Familie aus Schottland. Ich glaube an die Stimme des Volkes. Aber mir ist auch klar, wenn wir für eine Lösung des Klimaproblems die Zustimmung aller brauchen, dauert es zu lange. Heute ist das demokratische System, und das sage ich ungern, ein Hindernis für diese Veränderung. Denn wir müssen alle damit einverstanden sein. Wir brauchen den Konsens in der Gesellschaft. Und wenn die Leute diese Thematik nicht verstehen, ist das sehr schwer zu erreichen. Ich schlage keine Diktatur vor, aber wir brauchen eine Gruppe von Leuten, so etwas wie Technokraten, damit wir die nötige Wende durchsetzen können. Genau, im Interesse aller. Freilich beinhaltet das auch ein hohes Risiko.
Das haben viele Diktatoren schon behauptet, dass sie das machen.
Natürlich, damit beginnen sie. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Doch das lenkt von der zentralen Frage ab. Denn wir müssen viele unserer Grundwerte überdenken. Das wird wie die Aufklärung mehrere Jahrzehnte dauern. Deshalb braucht es zwei Schritte. Zuerst muss die Schädigung der Natur gestoppt werden. Dann müssen wir schauen, wie wir vorwärts gehen wollen.
Wie sollten wir dann, nehmen wir das Beispiel Freiheit, das jetzt als individuelle Freiheit verstanden wird, mit katastrophalen Folgen in der Zukunft für unsere Enkel. Wie sollten wir Freiheit verstehen?
Gehen wir zurück zu Immanuel Kant oder John Stuart Mill, definierten sie Freiheit völlig anders. Freiheit ist das Recht zu sagen und zu tun, was man will, solange es anderen Menschen nicht schadet. Es geht um die Freiheit des Denkens, des Ausdrucks und der Verwirklichung von Ideen, nicht darum, so egoistisch wie möglich zu sein, ohne die Folgen für die Gesellschaft zu bedenken.
Aber das Problem ist, dass diese Betroffenen ja irgendwie noch keine Stimme haben, die von unseren jetzigen Handlungen betroffen sind, nämlich die sind in der Zukunft. Und das ist so schwer zu verstehen halt. Deswegen.
Wir haben uns in eine Situation gebracht. Eine Allianz, die Veränderung verhindert, ist der sogenannte historische Block, der zurückgeht auf Antonio Gramscis Philosophie der 1930er Jahre. Wir haben diesen Knäuel von Ideen, wie wir die Welt vorwärts bringen, dank Wirtschaftswachstum, kleiner Regierung, weniger Regulierung, individueller Freiheit. Viele dieser Ideen sind grundlegend falsch und die Ursache unseres heutigen Problems. Diesen Ideenknäuel zu entwirren, braucht Zeit. Auszuarbeiten, wodurch wir es ersetzen sollen, braucht auch Zeit. Und ich sage nicht, es sei einfach.
Haben Sie Ideen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne mit Ihnen darüber diskutieren, wie das aussehen würde. So eine Lebensform, eine Gesellschaftsform, die wirklich nachhaltig ist und im Einklang oder in der Balance ist mit der Natur, wie Sie sagen.
Ja, ich habe einige der grundlegenden Prinzipien in diesem Buch aufgelistet. Sie sind wohl für die meisten Menschen sehr seltsam.
Es bedeutet keine ständige Zunahme des Ressourcenverbrauchs. Es bedeutet die Drosselung des Bevölkerungswachstums. Es bedeutet, im Gleichgewicht mit der Natur zu leben. Es bedeutet, die Wirtschaft nicht in Zahlen des Bruttoinlandprodukts zu messen. Vielleicht heißt es, kein Geldsystem zu haben. Es erfordert ein radikales Umdenken, als kehrten wir zu Wirtschaftsformen aus der Römerzeit zurück. Die basieren auf ganz anderen Werten. Ein System zu finden, das jahrhundertelang nachhaltig sein wird, erfordert einen völlig anderen Denkansatz.
Das muss man erst mal sacken lassen. Also zurück zu den Römern, damit wir den Klimawandel irgendwie überleben.
Aber vorher müssen wir den Klimawandel stoppen. Das ist das Wichtigste. Wir müssen tun, was wir können, und die Politiker aufwecken. Als Individuen können wir den Leuten helfen, zu verstehen, wie dringlich dieses Problem ist. Und wir können den Politikern helfen, zu verstehen, dass sie im Interesse der Menschheit handeln müssen und nicht im Interesse der Großkonzerne, wie das viele heute tun.
Das sagen Sie ja. Die heutige Demokratie ist eine Scheindemokratie. Und das ist eigentlich eine, wie sagen Sie, Plutokratie. Das Geld regiert die Welt und es ist nicht mehr von den Bürgern gesteuert, sondern von den Unternehmen. Genau.
Wir haben unsere Macht und unseren Einfluss den Konzernen überlassen, und das ist ein großer Teil des Problems.
Ich denke mir immer, es bräuchte einfach mehr emotionale Betroffenheit, weil die halt zum Teil oder jetzt noch fehlt, weil wir diese Katastrophe noch nicht am eigenen Leib spüren. Bräuchte es nicht Erzählungen, Filme auch, die uns irgendwie das spürbar machen, wie das Leben in 50 Jahren aussehen wird, damit sich die Leute das endlich mal vorstellen können?
Eine große Schwierigkeit ist, wie wir die Botschaft an die Leute bringen. Al Gore brachte seinen Film vor ein paar Jahren heraus und später produzierte er weitere Filme. Wir hatten den Bericht Die Grenzen des Wachstums oder 1962 das Sachbuch Stummer Frühling der Biologin Rachel Carson. Mehr als 50 Jahre lang haben wir alles versucht, um den Leuten zu verstehen zu geben, wie groß und dringlich das Problem ist. Und wir haben versagt. Die Umweltbewegung hat versagt. Wir haben nichts erreicht, keine Veränderung. Nun habe ich dieses Buch geschrieben. Grund für unser früheres Scheitern war wohl schlechtes Timing. Es braucht den Moment, in dem die Menschen bereit sind, hinzusehen. Wenn die Leute mitbekommen, dass 92 Menschen in Griechenland verbrennen, dass ein Hurrikan New York verwüstet oder die Bäume im Süden Portugals sterben, dann wachen sie auf. Das Timing ist besser. Aber die Leute sind noch nicht aufmerksam genug.
Herr Maxton, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, und wir sehen uns bereits am kommenden Samstagabend wieder, wenn Sie möchten, und zwar um 21.15 Uhr auf SRF 2 zur Sternstunde der Nacht. Diesmal mit Menschen, die auffallen, und zwar, weil sie ganz anders aussehen als die meisten von uns, ob gewollt oder nicht. Und jetzt gleich gibt die Sternstunde Kunst einen Einblick in das künstlerische Schaffen der Schweizer Malerin Barbara Gwerder, die unter freiem Himmel wilde Berglandschaften auf die Leinwand zaubert. Und das bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit. Ziehen Sie sich also warm an und einen schönen Sonntag.